لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلام عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلم جشفستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind, oder ich habe die letzten Male über die Namen Allahs gesprochen und ich fahre damit auch weiter fort. Und heute kommt ein Name und eine Eigenschaft Allahs, die alle Menschen, die an Gott glauben, auch so sehen, die sich bei keinem dieser Menschen unterscheidet. Wir finden sie im Koran-Vers: Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaybi wash-shahada, huwar rahmanur rahim, huwallahu alladhi la ilaha huwal illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muheymin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. In diesen Ayat, in diesen letzten Ayat dieser Sura, sind ganz viele Namen Allahs aufgelistet. Und die wir heute besprechen wollen, ist Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Diese drei Namen haben alle was miteinander zu tun. Wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, alle heute zu besprechen. Aber dann wird es nächste Woche inshallah weitergehen. Al-Khaliq, der Erschaffer. Al-Bari', der Gestalter oder derjenige, der alles so erschafft, dass es seinem Sinn und seinem Zweck, das ist vielleicht die bessere Übersetzung, seinem Sinn und seinem Zweck zuträglich ist. Und Al-Musawwir, der letztendliche Bildgeber, beziehungsweise der letztendliche, so was wir unter Gesichtsgeber, Formgeber verstehen. Übersetzt wird es oft mit der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Wir fangen heute mit Al-Khaliq an. Was ist Al-Khaliq? Wer ist Al-Khaliq? Al-Khaliq kann sich der Erschaffer, derjenige, der erschafft, ist nur derjenige, der aus dem Nichts erschafft. Und insofern ist es im islamischen Kulturkreis ist es unerwünscht, Künstler als Erschaffer zu betiteln, weil sie erschaffen nicht aus dem Nichts. Das Einzige, was sie vielleicht tun, ist, dass sie eine Idee oder etwas umsetzen, was vorher noch nicht da war, oder eine Form finden, die vorher noch nicht da war, oder etwas erfinden, was vorher noch nicht da war. Aber das ist nicht aus dem Nichts. Sie arbeiten mit dem, was Leute vor ihnen erfunden haben. Sie arbeiten mit Ideen, die Leute vor ihnen erdacht haben und bauen darauf auf. Sie arbeiten mit Erde, Holz, Sand, Wasser, was sie nicht selber gebracht haben. Und der Erschaffer ist derjenige, der etwas aus dem völligen Nichts, ohne dass etwas da war, hervorbringt. Es gab keine Sonnen und keine Planeten und keine Galaxien und Allah bringt sie nicht nur aus dem Staub des Weltraums hervor, sondern er bringt sogar den Staub des Weltraums vorher hervor. Und er bringt nicht, es ist nicht so, dass Raum und Zeit da waren und er bringt in diesen den Staub hervor, sondern er bringt sogar Raum und Zeit hervor. Also, und deshalb ist Allah der Einzige, der sich mit der wahren Eigenschaft von Erschaffung, von Khalq, von Khaliq betiteln darf. Die Setzung eines Erschaffers ist eines der größten Argumente für oder gegen, sagen wir mal so, gegen den Atheismus. Denn eigentlich ist es völlig normal, an einen Erschaffer, an eine Grundursache zu glauben. Das ist das Normale, das ist das, was eigentlich außerhalb jeder Diskussion steht. So wie wenn wir sagen, ja, die Sonne leuchtet und wärmt uns und brennt. Und dann kommt jemand und sagt, nein, ich glaube nicht, dass die Sonne existiert. Ich glaube, das ist alles eine große Täuschung. Die Sonne ist sicherlich nur eine Projektion und ein Leuchtball. Und die Wärme, die wir spüren, wir sind in einer Art von, unter einer Glocke, so irgendein verschwörungstheoretischen Unsinn. Ja? Wir sind unter einer Glocke und wir werden von irgendeiner Macht außer uns gewärmt. Und alles, was wir sehen und erkennen, ist in Wirklichkeit gar nicht vorhanden. Die Sonne ist auch nicht vorhanden. Das Problem ist jetzt, wir würden ihn alle für verrückt erklären, weil wir sagen, hey, ja, nee, auf Arabisch sagt man sogar, das ist so offenbar wie die Sonne. Al-Wadih mitl al-Shams. Also es gibt nichts, was noch mehr, es gibt nur nichts, was noch weniger eines Beweises bedürfe, wie die klare Existenz einer Sonne, die leuchtet und dich wärmt und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, wenn man diesen Weg beschreitet und diese Menschen sich nicht über sie lustig macht, sondern sie ernst nimmt, oder wenn sie Macht haben und man sich nicht über sie lustig machen kann, ob ihrer verrückten Thesen, dann gibt es keinen Weg, wirklich zu beweisen, dass wir Recht haben oder er Recht hat. Denn egal, wenn wir ihm sagen, ja okay, nehmen wir an, das, was du sagst, ist richtig und es ist alles eine große Verschwörung und die Sonne ist nur eine große Projektion und dann fangen wir an, Fragen zu stellen. Dann würden wir sagen, ja gut, woher soll denn dieser, wie soll denn dieser Feuerball oder dieser Leuchtball völlig ohne Stützen und ohne Seile und so weiter am Horizont hochgezogen werden? Und dann fängst du an, mit ihm zu argumentieren. Und jetzt wird er aber, das Problem ist, jedes Mal wird er dir ein Gegenargument präsentieren. Dann wird er dir sagen, ja, kein Problem, es geht über Elektromagnetismus. Dann wirst du sagen, ja, okay, aber dann lass uns doch mal schauen, wie weit muss das Ding denn entfernt sein, weil wir könnten doch da irgendwas hinschießen und dann würden wir doch sehen, wenn das da in diesen Ball reinfällt, dann würden wir anfangen rumzurechnen, dann würden wir anfangen zu sagen, oh, das muss aber mindestens so weit entfernt sein, dann schießen wir was dahin, dann merken wir, oh, das passt alles nicht, es hätte nach, sagen wir mal, 11 Tagen der Sonne hätte man das sehen müssen, wie das auf diesen Leuchtball trifft, ist es aber nicht getroffen und so weiter und so fort. Man verfranst und jedes Mal wird er dir sagen, nein, aber es könnte doch. Und so ähnlich ist die Diskussion mit Atheisten. Es ist eigentlich völlig klar, so offenbar wie die Sonne, dass es einen Schöpfer geben muss, dass es eine Grundursache geben muss. Und wir sind nicht diejenigen, die, also man kann so etwas weder beweisen, aber es ist eigentlich völlig klar, es ist eigentlich völlig natürlich, das zu glauben. Der Koran sagt dazu, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Selbst wenn man die fragt, die zum Beispiel jetzt in dem Kontext des Verses, an viele Götter glauben, Schirk betrieben haben. Und man fragt sie, wer hat denn aber jetzt das alles wirklich mal erschaffen? Dann sagen sogar diese Leute, ja okay, also diese ganzen Untergötter, die sind eigentlich völlig wertlos. Der Einzige, der das erschaffen hat, ist Allah. Aber der Koran geht auch auf die Leute ein, die gar nicht an Allah glauben. Er fragt sie, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder haben sie sich selbst erschaffen? Am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun? Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Aber nein, sie glauben nichts. Sie glauben nicht. Und das Am khuliqu min ghayri shay'in ist das größte Argument. Nachdem hier vor allem in Europa der Atheismus in dem 20. Jahrhundert seinen Siegeszug angetreten hat, weil die christlichen Kirchen sich so viele Verbrechen schuldig gemacht haben, war das immer noch ein Dorn, der sich ins Fleisch gebohrt hat. Woher kommt das denn alles? Kann ja alles nicht von nichts kommen. Und dann haben die Wissenschaftler einfach mal, um das zu lösen, erfunden und behauptet und gesagt, ja, kein Problem, das Universum an sich selbst ist ewig und war schon immer da. Und es hat sich nicht groß verändert. Und dann kam heraus, haben die Wissenschaftler selber herausgefunden, nein, das Universum ist nicht schon immer da, sondern durch die ganzen Messungen und so weiter fand man heraus, es gab einen Anfang, es gab einen Urknall. Man kann die Bewegungen der Galaxien und so weiter zurückverfolgen und man merkt, sie streben alle, wenn man in die Zeit zurückgeht, auf einen Punkt zu und es gab einen Anfang. Das war eine Katastrophe für die Atheisten. Denn wenn schon die Wissenschaft sagt, es gibt einen Anfang, was mache ich jetzt? Alles, was begann zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hat einen Beginn, wie wir es jetzt gesehen haben. Also hat das Universum, muss es eine Grundursache haben. Was haben sie gemacht? Sie kamen dann mit der Theorie, ja okay, kein Problem. Das Universum ist irgendwie durch einen Energieausfluss erschaffen und ins Leben gekommen. Ja gut, okay, was ist das Problem zu sagen, Gott hat es erschaffen? Nein, Gott dürfen wir nicht sagen, weil dann bla bla bla. Aber was könnt ihr uns über diese Energie sagen? Gar nichts. Wisst ihr überhaupt irgendwas, ob die da ist? Nein. Ist es nur ein Hirngespinst, um zu erklären, dass Gott dieses Universum nicht erschaffen hat? Sagen sie, ja, mussten sie ganz ehrlich sagen. Aber wir glauben so daran, lieber besser, als dass wir Gott sagen. Also, das war, aber spätestens ab da war es unbefriedigend. Und dann hat man angefangen zu sagen, okay, vielleicht gibt es einen Mechanismus, der ständig neue Universen entstehen lässt. Beziehungsweise nein. Entschuldigung. Dann hat man gesagt, okay, also das ist ja alles unbefriedigend. Ehrlich gesagt, ihr sagt Energie, wir sagen Gott. Das ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Es gibt auf jeden Fall eine Schöpfung und einen Schöpfer und eine Anfangsursache. Als sie gemerkt haben, dass es so weit ist, haben sie gesagt, halt, halt. Ihr sagt ja, Gott hat das alles willentlich gemacht und hat das alles mit Plan gemacht und hat das alles mit, also urwerksmäßig gemacht. Wir sagen, nein, nein, das ist alles nur Zufall. Das sind alles wilde, unbändige Kräfte der Natur, die ohne Willen und ohne Intelligenz sind. Dann sagten die theologischen Kräfte in der Gesellschaft, ja, woher kommt es denn? Dann sagten sie auf einmal, wir postulieren, und das heißt nichts anderes als wir behaupten, es gibt einen Mechanismus, der ständig neue Universen hervorbringt. Warum mussten sie das postulieren? Weil sie gesagt haben, okay, wenn ihr wirklich sagt, dass das alles Zufall ist, warum, und das war nämlich dann auch, hat die Wissenschaft sich gegenseitig selbst widersprochen, warum merken wir eine ganz starke Feinabstimmung bei den Naturkonstanten. Beispielsweise würde eine Veränderung in der Stärke der atomaren schwachen Wechselwirkung, das ist eine der vier fundamentalen Kräfte, die es im Universum gibt, von ungefähr 10 zu 10 hoch 100. Und das ist so klein, dass man das gar nicht abbilden kann, wie klein das ist. Und 10 hoch 100 bedeutet, damit wir uns das mal klar machen, das bedeutet, ihr macht ein Maßband von der Erde bis zum Mond. Und dieses Maßband, ihr messt die letzten Millimeter, messt ihr nicht genau. Sondern ihr sagt, ach, es sind 320.000 Kilometer und 35 Zentimeter und vielleicht 2 oder 3 Millimeter. Weil euch dieser eine Millimeter nicht interessiert. Das ist eine Genauigkeit von ungefähr 1 zu 10 hoch 10. Also 1 zu 10 Millionen ungefähr. Hier spricht man von einer Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 100. Das ist, diese Zahl hat einen Namen, das ist diese 1 Gugul, aber das ist so eine hohe Zahl. Die Anzahl der Atome im gesamten Universum ist nicht so hoch wie diese Zahl. Man kann das also gar nicht vergleichen, wie genau sozusagen diese schwache Wechselwirkung eingestellt ist, dass sie überhaupt Leben ermöglicht, dass sie im gesamten Universum Leben ermöglicht. Die kosmologische Konstante, welche dafür gebraucht wird, um zu erklären, warum sich das Universum immer noch weiter ausdehnt, die ist auch sehr fein abgestimmt, und zwar noch schlimmer, 10 hoch 120. Also das ist eine 1 mit 120 Nullen hinten dran. Würde die kosmologische Konstante ein Bruchteil von diesem stärker sein, dann wäre das Universum schon längst wieder in sich zusammengefallen. Wäre es weniger stark um einen Bruchteil von dieser Stärke, dann wäre das Universum schon auseinandergerissen. Also mit anderen Worten, es wäre nicht möglich, dass sich Galaxien, Sonnensysteme und so weiter bilden. Wäre nicht möglich. Und das kam immer weiter raus. Erklärt das bitte. Was soll das? Wir sehen hier nicht das Werk einer wilden, zufälligen, ungeplanten, unintelligenten Kraft. Wir sehen hier das Werk eines großen und starken Willens, der offensichtlich Macht hat, bis in die tiefste Kleinigkeit hinein und mehr Intelligenz und mehr Zusammenhänge als bei einem Uhrwerk. Woher soll das denn alles zufällig entstanden sein? Und dann kamen sie mit dieser Multiversumstheorie. Aha, ich habe wieder eine Behauptung für euch, wie es doch sein kann. Ich behaupte, es gibt einen Mechanismus, der ständig, jede Sekunde quasi, ein neues Universum erschafft und ausspuckt. Und in all diesen Universen sind diese Naturkonstanten irgendwie gemacht worden. Also, das heißt, wir haben Milliarden und Abermilliarden und Trilliarden von Universen. Und mit anderen Worten, was sagen Sie? In all diesen Trilliarden Universen ist kein Leben möglich, weil da die Naturkonstanten zufällig alle immer falsch sind. Aber nach dem Gesetz der großen Zahl muss es bei einem Universum irgendwann mal funktionieren, dass da alles so schön durch Zufall eingestellt ist, dass da Leben möglich ist. Aber was ist euer Beweis dafür? Wir haben keinen Beweis. Wir wollen einfach erklären, wie die Welt entstanden ist, ohne Gott. Ja, aber die ist nicht überzeugend. Habt ihr diesen Mechanismus schon mal Könnt ihr irgendwie einen Hinweis darauf haben und einen Nachweis, dass es diesen Mechanismus gibt, der ständig neue Universen hervorbringt? Nein, haben wir nicht. Geht auch nicht. Kann man niemals wissenschaftlich, man kann nicht in die Zeit, man kann nicht zum Urknall wissenschaftlich kommen. Man kann schon gar nicht hinter den Urknall kommen. Ja, was redet ihr denn da? Ja, wir wollen nicht an Gott glauben. Das ist der Hintergrund. Und meine lieben Geschwister, wann immer Kräfte kommen, die in der Wissenschaft sagen, nein, die Wissenschaft zeigt uns eigentlich ganz deutlich, es gibt Gott, gibt es sofort eine große Community von Menschen, die sofort abschießen und sagen, ihr seid nicht mehr wissenschaftlich. Ihr bringt Metaphysik, ihr bringt Glauben in die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist nur, was wir sehen und messen können und experimentieren können. Und man muss sagen, das stimmt, ja. Aber die Atheisten bringen auch Glauben mit. Aber nennen es nicht so. Mit ihrer Entscheidung zu sagen, es gibt keinen Schöpfer, es gibt keinen Gott, ist das genauso eine Vorentscheidung und genauso etwas, was sie vorher sagen und genauso ein Glauben, von dem sie dann ausgehen. Und es gibt aus dieser Sache kein Entrinnen. Du musst dich entweder so oder so entscheiden. Man kann keine wissenschaftlichen Fakten interpretieren, ohne dass man sich in gewissen Sachen entscheidet und sagt, glaube ich an einen Schöpfer oder glaube ich oder rebelliere ich und sage, es ist alles nur Zufall und wild und keine Intention und keine Macht dahinter. Und sogar noch nicht mal da hört es auf. Ich kann noch nicht mal wissenschaftlich sagen, was ist richtig und was ist falsch. Das muss ich auch selber glauben. Denn ich kann, wenn ich will, kann ich, wenn ich sage, das Allerwichtigste, und das ist bei den Nationalsozialisten zum Beispiel passiert, ist nicht die Menschen an sich, sondern die Menschheit und dass sie sich evolutionär weiterentwickelt. Das war sozusagen einer der Grundgedanken im Nationalsozialismus, einer der Überzeugungen. Wichtig ist nicht der Mensch, wichtig ist die Menschheit und dass sie sich evolutionär weiterentwickelt. Also muss ich sozusagen jeden Menschen, der nicht dieser Weiterentwicklung dient, muss ich damit leider zumindest daran hindern, dass er sich fortpflanzt. Und das ist ja auch geschehen. Man hat Behinderte und so weiter. Und im Namen der Wissenschaft hat man ihnen verboten, hat man sie sterilisiert, hat man ihnen gesagt, ihr dürft euch nicht fortpflanzen. Weil wenn ihr Kinder bekommt, dann sind sie schwächer und ihr bringt die Menschheit in ihrer Evolution nach hinten. Aber das hat nichts mit der Wissenschaft an sich zu tun. Das hat damit zu tun, dass Menschen sich vorher überlegen müssen, was halte ich für richtig und was halte ich für falsch. Und dann auf diesem Fundament baue ich meine Wissenschaft und erst da macht dann alles einen Sinn. Ich kann eigentlich keine Wissenschaft betreiben, wenn ich dieses Fundament nicht habe. Ein Geschwister, der Prophet Sallam lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der Allah die Dua ist beantwortet, so bitten wir Allah um Vergebung, vielleicht treffen wir genau diese Stunde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Meine lieben Geschwister, am Schluss bleibt uns nur zu sagen, wer den Schöpfer leugnet, hat ein gewaltiges Unrecht an seinem Verstand, an seinem Gefühl und an allen moralischen Grundsätzen, die uns mitgegeben wurden, begangen oder vergangen. Und Allah sagt uns im Koran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Und sie haben Allah nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt. Und am Tage der Auferstehung wird die ganze Erde in seinem Griff sein und die Himmel werden in seiner Rechten zusammengerollt. Sein Preis sei ihm hoch erhaben, ist er über das, was sie anbeten. Meine lieben Geschwister, wir haben immer noch, Alhamdulillah, wir haben letzte Woche für unseren Bruder gebetet, der in der Intensivstation wegen einer Corona-Infektion war. Es geht ihm, Alhamdulillah, schon besser. Wir machen inshallah nochmal für unseren Bruder Hussein Dua. Möge Allah ihn heilen, möge Allah alle heilen, möge Allah alle Menschen beschützen, möge Allah uns und diese Gesellschaft gut durch diese Pandemie kommen lassen. O Allah, sei mit uns barmherzig, sei mit unseren Familien barmherzig, sei mit unserer Gemeinschaft barmherzig und sei mit unserer Gesellschaft barmherzig. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Aqim as-salah, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.